Ich habe es jetzt ja mehrfach gesagt, das Tolle ist, wenn man Gemeindegründung macht, dass man ganz vieles neu denken darf. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, wie eigentlich Gemeinde aussehen sollte und was es eigentlich so im Kern mit dem Evangelium auf sich hat und dann nochmal ganz neu guckt, ohne sozusagen seine Gewohnheiten mit drin zu haben, dann ist es ganz spannend, denn dann entdeckt man Bibeltexte, die hätte ich vorher nicht so unbedingt auf Gemeinde ausgerichtet verstanden. Bin über einen Text gestolpert, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wo mir der vor die Augen kam. Ich habe ihn gelesen und dachte so, da steckt auch eine Menge über Gemeinde drin. Um den Text soll es heute auch gehen, auch wenn da nicht explizit von Gemeinde gesprochen wird. Es ist ein Gleichnis, das in Lukas 18 ab Vers 10 steht. Und jeder, der vielleicht in einer FEG groß geworden ist, hat dieses Gleichnis bestimmt schon mal gehört. Ich habe das früher im Kindergottesdienst mit Flanellbildern erklärt gekriegt. Oder mit Käse-Kort-Bibel, genau. Also ich lese uns den Text mal vor. Er steht in Lukas 18, ab Vers 10. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den Zehnten von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach, Gott, vergib mir, ich bin ein Mensch, der voller Sünde ist. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben, im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Wie gesagt, manche haben diesen Text bestimmt schon mal gehört. Und man muss ja sagen, bei vielen Texten im Neuen Testament, die Pharisäer sind irgendwie schnell die Bösen. Oder nein, sagen wir nicht die Bösen, aber sehr schnell die, die es schlecht machen und einen draufkriegen. Aber die Pharisäer waren erstmal, das muss man ihnen mal zugestehen, richtig engagiert. Die haben unheimlich viel dafür getan, es richtig zu machen. Die haben sich richtig ins Zeug gelegt, ihren Glauben, ihre Religion ordentlich auszulegen. Sie haben sich darum gekümmert, dass sie nichts falsch machen. Und dadurch hatten sie auch ein ziemlich hohes Ansehen in der Gemeinde. Sie haben die Verantwortung bekommen für alles, was Gottesdienst betraf. Und auch dem Pharisäer in diesem Gleichnis, was Jesus da erzählt, kann man ja erstmal keinen Vorwurf machen, denn der geht los und sucht Gottes Nähe. Er geht in den Tempel, um mit Gott zu reden. Auch das ist erstmal völlig in Ordnung. Und ich mag etwas an der Basisbibel, denn hier steht, der Pharisäer betet leise für sich. In anderen steht da nämlich noch, dass er laut betet. Und manchmal, Kindergottesdienst, Flanellbilder, da habe ich das auch noch so gehört, der hat laut gebetet. Und ich dachte mir, der hat sich da hingestellt und ganz laut in die Gemeinde gebetet, wie gut er ist. Aber erstmal hat er nur so gebetet, wie es sich für die Leute gehörte. Die haben nämlich als Gebet gemurmelt. Deswegen, es ist gut, ich habe meine Bibel heute Morgen vergessen und da haben wir die von Willi geholt. Es ist gut, dass ich die Bibel genommen habe, da steht es nämlich drin, dass er gar nicht so laut gesprochen hat. Also soweit gar nicht mal ein Vorwurf an diesen Pharisäer, aber das, was er dann betet, das Gebet selbst, das klingt dann irgendwie wie eine Parodie. Kein Dank für das Handeln Gottes, kein Wort darüber. Und das müsste er, wenn er eben sich an das hält, was er als Pharisäer machen soll, das müsste er eigentlich mit hineinnehmen ins Gebet, Gott erstmal zu danken für das, was er tut. Aber darüber sagt er nichts, sondern er dankt Gott, dass er nicht so ist wie die anderen, wie irgendwelche Leute, die es falsch machen oder eben gar der Zöllner, der Zolleinnehmer da hinten. Er definiert seinen Selbstwert über Abgrenzung. Und dann erzählt er vor allen Dingen Gott, was er alles richtig macht. Ich faste zweimal die Woche und ich gebe meinen Zehnten und nicht nur auf das, was ich bekomme, sondern sogar meinen Zehnten auf das, was ich ausgebe. Interessante Rechnung, habe ich mir dann gedacht, wie das funktioniert. Das, was auffällt bei dem, was der Pharisäer Gott da aufzählt, was er richtig macht, es sind alles rituelle Dinge. Es sind alles rituelle Dinge und es kommt nichts darin vor, was mit Barmherzigkeit zu tun hat. Und wenn der Pharisäer sich sehr bemüht, sich sozusagen an die Regeln zu halten, dann wäre Barmherzigkeit eine Sache, die für ihn mit Pflicht gewesen wäre. Aber da kommt nichts drüber. Es gibt Ritus, aber keine soziale Dimension. Und der Zolleinnehmer, der Zöllner, der ist halt komplett anders. Der steht mit geneigtem Kopf in Entfernung, wie es im Text heißt, und gar nicht unbedingt in Entfernung zum Pharisäer, sondern eher in Entfernung zu Gott. Der traut sich kaum noch aufzusehen und sein Gebet ist sehr, sehr schlicht und sehr ehrlich. Gott, vergib mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und dabei schlägt er sich noch auf die Brust. Und das war eine Geste für ein zerbrochenes Herz. Um das nochmal zum Ausdruck bringen, dass er ein zerbrochenes Herz hat. Und das ist spannend, denn im Psalm 51, da heißt es, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du Gott nicht abweisen. Das wusste der Zolleinnehmer in dem Moment nicht, aber das wusste Jesus, als er das Gleichnis erzählt hat. Der Zöllner steht da ganz allein vor Gott und bittet um Vergebung, ganz anders als der Pharisäer. Der Pharisäer, der wirkt sehr selbstbewusst. Und der Zolleinnehmer ist sich seiner selbst bewusst. Gott sei mir Sünder gnädig. Und immer wieder das Spannende an Gleichnissen, welcher von den beiden ist dir sympathischer? Oder wo ist deine Rolle im Gleichnis? Also darum geht es ja eigentlich immer wieder bei Gleichnissen. Dass wir lesen ein Gleichnis und dann fangen wir an zu überlegen, wo ist jetzt meine Rolle in diesem Gleichnis oder auf welche Seite schlage ich mich vielleicht? Und eigentlich ist es bei dem Gleichnis doch klar, wenn wir das lesen. Also ich meine, Jesus bewertet diesen Vergleich ja sogar. Er sagt halt, der eine ist begnadigt, gerechtfertigt. Dem sind die Sünden vergeben und dem anderen nicht. Und dann wird der Text sogar noch richtig unbequem, weil Jesus das weiter ausführt und sagt, wer sich selbst erhöht, hat keinen Anteil am Reich Gottes. Und das ist keine Aussage, die Jesus auf den Moment da bezieht, sondern das ist eine Aussage, die Jesus auf die Ewigkeit bezieht. Also im Grunde genommen ist es doch völlig klar, wen wir nehmen. Den, der es richtig macht. Der Zolleinnehmer. Und das Erstaunliche ist, wie schnell man dann selber wieder beim Pharisäer ist. Und ich finde das spannend an der Geschichte, weil man könnte ja denken, Jesus hätte das so gewollt, dass man schnell wieder in diese Rolle reinkommt. Also, dass wir denken, natürlich bin ich beim Zolleinnehmer und wie gut, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer. Spannend ist dann die Frage, wie funktioniert denn das dann mit diesem Gleichnis? Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man den Bezugspunkt im Blick hat. Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht einfach so, nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern in dem Vers davor heißt es, Jesus erzählt dieses Gleichnis Menschen, die mit einem falschen Selbstbewusstsein sich von anderen abgegrenzt haben. Leute, die meinten, sie wären besser als die anderen, sie würden es besser schaffen als die anderen. Er erzählt das Leuten, die in seinen Augen etwas grundlegend falsch verstanden haben. Nämlich eben, dass sie es selber können, dass sie es selber in der Hand haben. Und ich habe eben gesagt, man kann schnell beim Pharisäer sein. Man kann dieses Gleichnis auch ganz schnell auf heute übertragen. Dann ist der Pharisäer vielleicht kein Pharisäer, sondern dann ist der Pharisäer Gemeindegründer, der dafür dankt, dass er nicht so konservativ und nicht so und so weiter ist wie andere. Man kann auch andere Bilder einsetzen. Ich glaube, man kommt relativ schnell in dieses Vergleichen rein, in das Gucken auf den anderen, weil ich mit dem Gucken auf den anderen ja eine Hilfe für mich habe, mich selber zu positionieren. Wo bin ich eigentlich? Ich glaube, im Kern geht es Jesus, wenn er dieses Gleichnis erzählt, auch daran, dass wir den Erzähler dieses Gleichnisses begreifen. Das ist bei ganz vielen Texten in der Bibel so, bei vielen Aussagen von Jesus so. Ohne den, der es erzählt, funktionieren diese Texte nicht. Die Bergpredigt funktioniert nicht ohne den Bergprediger. Und genauso ist es bei diesem Gleichnis. Und um vielleicht nochmal neu ein bisschen einen Blick auf den, der es erzählt, zu bekommen, lade ich euch ein bisschen euch in eine Geschichte hineinzudenken. Wem das hilft, der mag dabei die Augen schließen. Jetzt kenne ich Kiel nicht so gut, also eigentlich kenne ich nur IKEA und den Hafen und die Gemeinde. Ich weiß nicht, welche Gegenden in Kiel so die sind, wo man durch eine Straße geht und denkt so, wow, das ist schön hier, das sind tolle Häuser. Also so ein Haus stellt ihr euch mal vor. Da ist jemand, der hat durch seine Arbeit, ist sehr reich geworden und er genießt das. Und er hat sich ein riesengroßes Grundstück gekauft und auf diesem Grundstück steht ein wunderschönes Haus. Jeder setze seinen eigenen Stil ein, wie er das gerne hätte. Groß, drinnen alles hell, sehr gepflegt und auch der Garten wunderschön. So lange Kiesauffahrt, vielleicht im Garten noch ein großer Teich mit, wer es mag, ein paar Koi-Karpen und eine Grillhütte daneben, nicht für die Karpfen. Vielleicht noch so eine Parkanlage, also einfach ein wunderschöner Garten mit einem unheimlich schönen Haus und nicht protzig, sondern einfach so richtig zum Genießen. Und dann ist da dieser Nachbarsjunge und der sieht jeden Tag auf diesem wunderschönen Grundstück in der Einfahrt dieses ihn sehr, sehr ansprechende Auto stehen. Einfach so ein richtig schönes Auto. Und der denkt sich immer wieder so, oh, ich würde so gern mal das Auto fahren. Leider ist der Knabe 16, weiß nicht, wie Autofahren geht, hat keinen Führerschein, aber er würde trotzdem gerne. Und irgendwann, eines Tages, bietet sich die Gelegenheit, nur kurz mal auf der Einfahrt vor und zurück. Und er geht halt rüber und steigt in dieses Auto und setzt sich rein und riecht die Ledersitze und genießt. Und dann überlegt er, wie das funktioniert und macht das Auto an. Und die ersten 2 Meter vorwärts, die funktionieren auch noch ganz gut. 3 Meter vorwärts ist eine lange Auffahrt. Fährt wieder ein Stück zurück und dabei kommt er so ein bisschen, so rückwärts ist halt schwierig und haut schon mal mit dem Auto gegen eine von den Laternen, die neben dieser Kiesauffahrt stehen. Und dann Panik entsteht so ein bisschen, man verwechselt Gas und Bremse und dann bricht das Chaos los. Er gibt Vollgas, die Reifen drehen durch, der Kies donnert gegen die Fassade vom Haus, Scheiben gehen zu Bruch und dann fährt er auch noch durch den kompletten Garten durch. Brettert diese Grillhütte um, Koi-Karpfen lassen ihr Leben, Büsche, Bäume. Dieser Knabe zerholzt einfach das komplette Grundstück. Und irgendwann knallt er mit dem Auto gegen Stein, knallt er nochmal mit dem Kopf gegen das Lenkrad und sitzt ziemlich benommen in diesem Auto. Und dann kommt der Besitzer dieses Grundstückes und dieses Hauses. Und jetzt gibt es 3 Varianten. Die erste Variante ist, der sieht, was da passiert da ist, sieht das Auto und er geht zu dem Auto hin, macht die Tür auf, um den Jungen zu bergen und im Aufmachen lässt er schon seine nachvollziehbare Wut raus und sagt, wie geht denn sowas, wie kannst du denn, und ich rufe die Polizei und wir gehen zu deinen Eltern und du wirst diesen Schaden Cent für Cent alles bezahlen. Du wirst komplett dafür haften. Das ist Variante 1, das ist Gerechtigkeit. Und das ist dem Mann eigentlich nicht mal vorzuwerfen, so zu reagieren. Denn der Junge hat diesen Schaden angerichtet. Variante 2 ist, der Besitzer kommt, sieht dieses Auto, er macht sich auf den Weg zum Auto, um den Jungen zu bergen. Er macht die Tür auf, sagt, boah, was hast du da angerichtet? Und okay, wir müssen mit deinen Eltern reden. Wir machen das ohne Polizei, wir müssen mit deinen Eltern reden und wir finden eine Möglichkeit. Du bezahlst halt das, was alles wirklich komplett kaputt ist und du hilfst mir, das wieder herzurichten. Das wäre Barmherzigkeit. Weil der Besitzer dieses Hauses auch das Wohlergehen dieses Jungen im Blick hat. Und dann gibt es Variante 3, der Besitzer dieses Grundstückes sieht das Auto, er macht sich auf zu dem Auto, er reißt die Tür auf, um den Jungen zu bergen und er sagt, boah, alter Falter, wie kriegt man sowas denn hin? Und er spricht ihn an und sagt, ey, holla, aber wir finden eine Lösung. Ich rufe keine Polizei und wir müssen nicht mit deinen Eltern drüber reden. Lass uns was essen, ich möchte dich kennenlernen, aber ich fahre. Das ist Gnade. Und das ist die Art, wie der, der dieses Gleichnis erzählt, mit Menschen umgeht. Jesus interessiert sich nicht, also das soll nicht heißen, dass Jesus sich nicht für unseren Alltag interessiert. Es geht Jesus aber nicht um die Tage, wo wir alles hinkriegen, wo wir uns bestens an Regeln halten oder wo wir unser Leben so toll auf der Kette haben, sondern Jesus geht es besonders um die Tage, wo wir komplett den Garten zerholzen. Jesus geht es um die Tage, wo wir es eben nicht richtig gut hinbekommen, wo nicht alles gut läuft. Jesus geht es darum, für uns da zu sein, wenn es schief läuft. Es geht ihm darum, für uns da zu sein, wenn wir kaum noch den Blick heben können und ein zerbrochenes Herz haben. Oder nehmen wir vielleicht einen aktuelleren Begriff, ein schamerfülltes Herz haben. Jesus geht es um diese Momente, wo wir nicht mehr sagen können, das vielleicht nur noch stammeln können, Jesus, hilf mir. Ich bin mir absolut sicher, Jesus hat nichts gegen Selbstbewusstsein. Ich glaube nicht, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, um uns klein zu machen. Aber Jesus hat etwas gegen ein falsches Selbstbewusstsein. Das, was Jesus sagen will, immer wieder und auch in diesem Text, es geht nicht darum, dass wir unsere Leistungen, unsere Fähigkeiten in den Vergleich zu anderen Personen setzen. Dass wir gucken, oh, aber also beim Beten, also so beim Verhältnis Wochenzeit, Gebetszeit bin ich besser als der und der. Oder das kriege ich aber besser auf die Kette als der und der. Natürlich ist das Vergleichen manchmal echt praktisch. Denn wir hätten es doch so gerne selber in der Hand, wie wir gerade vor Jesus stehen. Es wäre manchmal so angenehm, man hätte so einen Zettel, wo man ausfüllen kann, so Noten. Glaube im Alltag, Note 1 bis 6 und dann ankreuzen und dann gibt es nachher einen Notenspiegel und man weiß, man ist dabei oder nicht. So sind wir als Menschen geprägt. Und Jesus sagt, nein, es geht nicht um dieses Vergleichen. Nein, es geht nicht um deine Fähigkeiten, um deine Leistungen, sondern es geht darum, dass du dich in Beziehung zu mir setzt. Es geht nicht um unser Handeln, sondern es geht um das Handeln von Jesus. Nicht der Bezug, der Vergleich zu anderen, sondern unsere Beziehung zu ihm. Dem, der aus brennender, tanzender, heiliger Liebe, ihr könnt noch viel mehr Worte einsetzen, die größer ist, als wir sie begreifen können, schon alles für uns gemacht hat. Es gibt einen Satz, den mag ich sehr gerne. Ich könnte ihn eigentlich in jeder Predigt sagen, weil ich ihn so wertvoll finde. Du kannst nichts dafür tun, dass Jesus dich mehr liebt. Und du kannst nichts dafür tun, dass Jesus dich weniger liebt. Es hängt nicht daran, was wir machen, ob wir den Garten zerholzen, was wir können, sondern es geht um das, was Jesus schon längst getan hat. Es geht darum, dass wir begreifen, dass wir jederzeit, egal ob wir gerade eher beim Zöllner sind oder eher beim Pharisäer sind, zu ihm kommen dürfen, und Jesus hilft mir, flüstern, stammeln oder auch rufen dürfen. Ich habe es eben gesagt, als Gemeindegründer liest man viele Texte irgendwie auf einmal mit Blick auch auf Gemeinde. Und auch in diesem Text, in dem, was mir da begegnet ist, steckt für mich viel für Gemeinde drin. Und ich formuliere das mal ein bisschen als Wunsch oder als Traum. Ich träume von Gemeinde als einem Ort, der durchdrungen ist von dieser Gnade Gottes, von dieser Liebe Gottes. Eine Gemeinschaft von Menschen, die sich bewusst sind, dass sie selber Gnade brauchen und dass sie Gnade geschenkt bekommen haben und nicht denkt, dass andere sie nötig haben. Ist ja manchmal bei Predigten so, dass man denkt, so, das ist eine gute Predigt, gut, dass der die mal hört. Es geht darum, dass wir es auf uns beziehen. Ich wünsche mir, ich sehne mich nach einer Gemeinde, die offen ist für jeden und die andere Ansichten und Meinungen und auch Lebensentscheidungen aushalten kann und mitträgt. Eine Gemeinde, die diese Gnade Gottes über Dogmatik und Ethik stellt. Und ich träume von einer Gemeinde, die ehrlich miteinander ist, die eben nicht eine bestimmte Leistung sozusagen sich aufpolieren muss, in der man sich nicht zurecht machen muss. Das ist mir für die Gründung in Flensburg sehr, sehr wichtig geworden. Ich sehne mich danach, dass wir sehr ehrlich mit den Leuten Leben teilen. Und es gab eine Szene, wo ich mich selber dabei erwischt habe, dass ich nicht mehr so ehrlich Alltag geteilt hatte. Weil ich nämlich nach einem ziemlichen Zoff mit meiner Frau mal so eine Viertelstunde Büro aufpolieren und mit einer Laune, die nicht in mir drin war, sondern die völlig aufgesetzt war, es waren halt ein paar Leute zu Besuch. Und irgendwie fühlte ich mich total unecht, total gekünstelt. Ich muss den Leuten nicht zeigen, dass ich in irgendeiner Art und Weise besser bin, sondern ich wünsche mir Gemeinde, die offen Leben miteinander teilt, weil eben keiner von uns weiter vorne steht oder dichter dran ist. Wir singen gleich nach der Predigt ein Lied, Mittelpunkt. Da ist ein ganz wichtiger Satz drin: Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke und Schwäche. Beides. So stelle ich mir Gemeinde vor. Und so wie ich Jesus verstehe und auch bei diesem Gleichnis, fängt eben das immer wieder bei mir an. Wenn ich das nicht immer wieder begreife, dass ich auf Hilfe von Jesus angewiesen bin, dass ich diese Gnade brauche, wenn ich das nicht verstehe, dann brauche ich in Flensburg nicht anzufangen. Wenn wir als Startteam in Flensburg nicht immer wieder uns das gegenseitig zusprechen und das teilen, und uns gegenseitig auch groß machen und das ausleben, dann brauchen wir in Flensburg nicht anzufangen, zu versuchen, eine Gemeinde zu gründen. Wir lernen ganz viel über die Stadt. Wir interviewen Leute, wir lesen noch mal ganz viel und haben schlaue Bücher und arbeiten wirklich viel. Und es ist alles hinfällig, wenn wir an diesem Kern vom Evangelium nicht dran sind. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir Jesus da sagen, dieses Gott hilft mir, dann hört er. Das ist Evangelium für uns. Das ist Evangelium für unser ganzes Land, für die ganze Welt, aber eben auch immer wieder für uns. Und das Evangelium ist keine Handlungsanweisung. Es ist nicht eine Anweisung, was wir zu tun haben, sondern es ist die gute Nachricht darüber, was jemand anderes schon längst für uns getan hat. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein. Ich würde dann gerne beten und dann beten wir weiter mit dem Lied Mittelpunkt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns bedingungslos liebst, dass es nicht daran hängt, wie viel wir hinbekommen und wie viel wir schaffen, sondern dass du schon alles geschafft hast. Du hast schon alles gemacht. Und du siehst jeden Einzelnen von uns, ob wir schon ganz lange mit dir unterwegs sind oder ganz frisch. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns das immer wieder ins Herz hineinsprichst, eingravierst, dass du uns mehr liebst, als wir sie begreifen werden, dass wir nichts dafür tun können, dass du uns mehr liebst und dass wir nichts tun können, dass deine Liebe irgendwie kleiner macht. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns an den Tagen liebst, wo alles gut läuft, wo wir auch sagen könnten, guck mal Gott, das läuft doch ganz gut. Ich kriege das ganz gut hin. Und dass du eben auch genau in den Tagen da bist, wo wir ja, deinen ganzen Vorgarten in Klump fahren. Jesus, ich danke dir für diese Liebe und ich bitte dich, dass du der Mittelpunkt, dass du dich immer wieder zum Mittelpunkt in unserem Leben machst, eben in unserer Stärke und unserer Schwäche.